Schön, ihr Lieben. Halleluja. Ja, das geht bei mir in eine ganz ähnliche Richtung, wie das, was Paul jetzt auch schon auf dem Herzen hatte. Ist interessant. Ich habe mich gefragt, wie man es ja so machen sollte, wenn man sich auf eine Predigt vorbereitet. Was will Jesus uns sagen? Das ist so die Frage, ne? Was will er eigentlich von uns? Und es war dann so richtig, dass ich mir bildlich vorstellte und dachte, frag dich doch auch mal, was wäre denn, wenn Jesus jetzt heute hier morgens auf die Bühne kommt, was würde er dir sagen? Was würde Jesus dir sagen? Ich glaube, ich muss das Handmikro nehmen. Das ist mir zu anstrengend. Das passt nicht so richtig. Darf ich?
Ja. Geht das? Ja, es ist für mich gewohnter, sonst denke ich immer an die Schnur, bin ich entspannter jetzt.
Was würde er dir sagen? Und dann habe ich an verschiedene Predigten gedacht und interessant, das Erste, was ich auch dachte, dieser ganze Predigtabschnitt Johannes 14 bis 16 und 17, wie hat er mit seinen Jüngern gesprochen? Kurz vor seiner Kreuzigung, und genau das hat Paul heute Morgen schon einmal auch ansatzweise gelesen, da sagt er, euer Herz werde nicht bestürzt. Ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich, vertraut mir. So eins, was Jesus ganz sicher sagen will, ist, fürchte dich nicht, sondern vertraue mir, glaube mir. Und dann dachte ich, was gibt's noch so für Live-Berichte von dem, was Jesus gesagt hat? Die Bergpredigt, die ganze Bergpredigt, vielleicht sagt er daraus einen Abschnitt und sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Ja, sicherlich hat er auch das auf dem Herzen. Oder Matthäus 28, dann nach seiner Auferstehung, will er uns sagen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Oder sagt er vielleicht, nee, wartet noch mal, bis ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Und so ging mir Verschiedenes durch den Kopf. Jesus hat immer sehr ehrlich, sehr direkt, sehr deutlich gesprochen und auch sehr radikal. Und ich bin hängen geblieben bei dem Satz Matthäus 6, Vers 33. Vielleicht kannst du uns den mal dranwerfen. Dass er sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch hinzugefügt. Ich weiß nicht, ob wir noch eine andere Übersetzung haben, da im Kasten. Aber ich habe eine im Ohr, die sagt, es soll euch zuallererst um das Reich Gottes gehen. Das Reich Gottes soll die oberste Priorität in deinem Leben sein. Und dazu will ich ein paar Dinge sagen. Und ich glaube tatsächlich, dass sich unser Land, unsere Stadt, auch diese Gemeinde, dass sich etwas von dem, was auf Pauls Herzen ist, was auf meinem Herzen ist, erfüllen wird, wenn wir wieder diese Entscheidung treffen, dass wir sagen, Herr Jesus, dein Königreich soll die allererste Priorität in meinem Leben sein. Dein Königreich. Und ich glaube, dass die Verheißung dabei genial ist, dass wir erleben werden, dass das, was wir uns eigentlich so wünschen, was da in der Bergpredigt zum Beispiel steht, seid doch um nichts besorgt. Weder was ihr essen noch trinken sollt, seid doch nicht besorgt um den morgigen Tag. Dass diese Dinge wirklich Realität in unserem Leben werden können. Dass ein Friede in unserem Leben sein kann, der alle Vernunft übersteigt. Das heißt, der ist unvernünftig, der Friede. Der ist nicht normal. Und wenn dieser Friede und diese Liebe und diese Freude uns erfüllt, dann werden wir seine Zeugen sein. Das Reich Gottes. Dazu, was ist das Reich Gottes? Es gibt doch so viele Erklärungen zu, die man schon gehört hat. Und ich habe eine ganz einfache, von der ich glaube, die wird bei euch hängen bleiben. Reich heißt Königreich, Basileia in Griechisch, ein Königreich. Und das Reich Gottes ist einfach der Ort, wo Jesus regiert, wo Jesus König ist. Reich Gottes ist, wenn Jesus regiert. Und meine Erklärung von diesem Vers ist, trachte danach, dass Jesus in deinem Leben regiert. Trachte danach, dass er die Nummer eins ist in jedem Bereich deines Lebens. Und wenn du das tust, dann wird dir alles andere, was du brauchst, hinzugefügt werden. Bevor ich weitermache, will ich ein kleines Zeugnis erzählen. Vielleicht schließt sich da noch jemand an. Ich glaube, es geht was ab in unserem Land. Ich glaube, dass Gott am Wirken ist. Ich glaube, dass er Großes vorhat und dass er dabei ist, Leute zu motivieren. Wir haben zu zweit gesessen, Karl Schüller und ich, die wir auch so im Team sind und die Nazareth-Gottesdienste machen, haben gesagt, hey, wir müssen ein bisschen Brandenburg erreichen. Wir müssen irgendwie was losmachen in diesem Jahr im Sommer. Wir sollten aktiv werden. Und haben so drüber nachgedacht, ja, Hoffnung, Berlin macht in Pfingsten ein Festival in Frankfurt, gehen wir doch mal einmal nach Frankfurt. Karl hat es ein bisschen organisiert und wir dachten, wir gehen ein paar Leute nach Frankfurt. Und wir sind gestern Morgen nach Frankfurt gefahren und plötzlich waren 25 Leute da, die mit uns raus auf die Straße gegangen sind. Jeff Serio von European Initiative kam plötzlich mit 8 Leuten und wir hatten nur so quasi 2 Tage vorher organisiert, wir gehen mal raus. 25 Christen waren in Frankfurt oder wir haben Lobpreis gemacht 2 Stunden, hatten eine Genehmigung noch schnell besorgt und wir haben mit Menschen über Jesus geredet und 2 haben sich bekehrt. Halleluja! Es geht was ab! Wir hatten vor 2 Wochen mittwochsabends ein Pärchen im Café Mandelzweig und es war absolut heiß und ich erzähle das deshalb, weil ich glaube, es macht Mut, wie Jesus das Evangelium weitergibt. Durch ganz einfache Menschen. Durch mich und meine Frau. Meine Frau ist ganz anders als ich. Da kam ein Pärchen, die habe ich noch nie gesehen. Die sitzen plötzlich im Gottesdienst und ich denke, ja, die sehen so ein bisschen freakig aus wie so ein Pärchen aus Prenzlauer Berg. Die sahen genauso aus, was sie auch sind, Straßenmusiker. Ja? Die leben davon, Musik zu machen. Das habe ich aber erst hinterher rausgekriegt. Und sie kamen rein und sitzen das erste Mal im Gottesdienst und gucken mit großen Augen und neugierig und sitzen den ganzen Gottesdienst. Und dann ist es abends 22 Uhr im Mandelzweig. Und wer mich kennt, also dann bin ich normalerweise fertig mit der mit diesem Tag, sage ich mal. Wenn du diese ganzen Chaoten um 18 Uhr drin hattest, so 40, 50, manchmal 75 Leute, die im Mandelzweig sind und 50 davon, weiß ich nicht, obdachlos, Alkoholiker oder psychisch krank oder sonst irgendwas, dann bist du nach 2 Stunden schon fertig, wenn du versucht hast, mit denen zu reden. Und wenn du dann nach 2 Stunden Gottesdienst machst und Lobpreis leitest und predigst, dann hast du genug. Und wenn du vorher noch 4 Stunden mit den Mitarbeitern zusammen warst und gekocht hast und vorbereitet hast, dann hast du erst recht genug. Ja? Und dann war es 22 Uhr und dieser kleine Impuls, das ist, was ich euch weiter sagen will, dieser kleine Impuls, davon habe ich schon oft erzählt, dass der Geist Gottes um 22 Uhr sagt, hey Christian, geh doch wenigstens hin und frag sie, hey, wo kommt ihr her? Wer seid ihr? Wie hat es euch gefallen? Irgendwie dachte ich, ich muss nochmal hingehen, die sind das erste Mal da, es kann nicht sein, dass sie rausgehen und ich habe nicht mit ihnen geredet. Und ich gehe hin zu dem Pärchen und sage, hey, wie hat es euch gefallen? Ihr seid das erste Mal da. Und sagen, ja gut eigentlich. Und aus diesem ja gut eigentlich kam dann, und wo kommt ihr her? Und aus diesem, wo kommt ihr her, wurde ein einstündiges Gespräch, wo Gott aus mir das Evangelium einfach rausgezogen hat. Verstehst du, dass der Heilige Geist in dir ist und ich durfte mal wieder erleben, du bist todmüde und du sagst, ich will eigentlich nur nach Hause und plötzlich kommt Gott, weil du einen Schritt gehorsam warst und du erzählst ihnen von Jesus und sie erzählen mir, dass sie ein Jahr mit Zeugen Jehovas unterwegs waren und dass sie irgendwann, als sie dann ein paar Mal im Königreich da war, gemerkt haben, irgendwas stimmt da nicht, da muss es noch was anderes geben. Und die hatten sich ein Jahr lang, eine Woche, einmal die Woche mit Zeugen getroffen, hatten eine Bibel schon, so eine Königreich-Bibel, wie die da heißt. Und dann durfte ich mit denen reden, eine Stunde. Und jetzt kommt der Hammer, bei unserem letzten Gottesdienst Sonntagabend in der Nazareth-Kirche haben sie ihr Leben Jesus gegeben. Und seither sind sie, habe ich noch nie vorher erlebt, solche Leute, also fit, auch studiert und intelligent. Und bei jedem Meeting, jeden Tag, die sind bei jedem Gebetstreffen, bei jedem Meeting, haben sich sofort selber eine Elberfelder Studienbibel für 50 Euro gekauft, sie eine Hoffnung für alle, sofort komplett eingedeckt und sind so hungrig nach Gott. Sowas kann passieren. Amen. Jetzt die Story von meiner Frau. Philipp kriegt Saxophonunterricht. Seit 4 Wochen. Er ist absoluter begeisterter Saxophonist seit 4 Wochen. Er kommt von der Schule, ja, der 9-Jährige, und sagt, darf ich Saxophon üben? Weil es ist so laut, dass er immer fragen muss, ob er Saxophon üben darf, weil sonst die halbe Familie sagt, es ist zu laut. Und er ist absolut begeistert dabei. Und seit dem ersten Mal, meine Frau ist mitgegangen zum Saxophonunterricht, erstes Mal, sie kriegt irgendwie so einen Impuls, ja. Mensch, mit dem Lehrer müsste ich doch eigentlich über Jesus reden. Ja? Aber sie traut sich nicht. Kennst du das? Sie traut sich nicht. Ich bringe das erste Mal meinen Sohn zum Saxophonunterricht. Da quatsche ich den doch jetzt nicht dumm an. Jetzt ist der dritte Unterricht. Und jedes Mal kriegt sie diesen kleinen Impuls. Du sollst ihm von Jesus erzählen. Und jedes Mal sagt sie, ja wie denn, was denn, geht doch nicht. Hier Unterricht. Heiliger Geist, geh woanders hin. Und jetzt kommt die dritte Stunde und der Heilige Geist am Ende der Stunde, hallo, erzähl ihm doch mal von Jesus, frag doch mal nach. Und Doro fragt nur nach, sag mal, kommst du aus hier raus? Hast du eigentlich schon mal was von Gott gehört oder bist du da irgendwie mal mit in Berührung gekommen? Bumm, trifft ins Schwarze, du bin in einer Mennonitengemeinde aufgewachsen. Mennoniten und wollte mit denen dann irgendwann nie mehr was zu tun haben. Sagt sie, aha, okay, kann ich verstehen. Nächste Dreiviertelstunde, der nächste Schüler kommt nicht. Genau in dem Moment, der nächste Schüler kommt nicht und die nächste Dreiviertelstunde redet sie von Jesus. Ja? So was kann Gott machen, wenn du nur den ganz kleinen Impuls, hey, geh doch mal hin und frag doch mal die Frage. Wie geht's dir heute? Vielleicht nur diese Frage. Gott hat gute Werke für uns vorbereitet. Wie kommen wir da rein? Wie kommst du da rein? Ich lese zu diesem Text noch mal eine kleine Auslegung, einen ganzen Abschnitt aus Lukas, das ist die Parallelstelle, Lukas 12, vom Sorgen. Und ich glaube wirklich, dieses, dass wir uns um uns selber sorgen, dass wir uns um unsere Probleme drehen, dass wir versuchen, unsere Sachen geregelt zu kriegen, das ist genau das Problem. Dass unsere oberste Priorität ist, ich muss mein Leben auf die Reihe kriegen, ist genau verkehrt. Jesus hat gesagt, die oberste Priorität ist, dass du dich darum kümmerst, dass Jesus regiert in deinem Leben. Das Reich Gottes. Das Reich Gottes. Nicht irgendwo. Trachte zuerst nach der Königsherrschaft Gottes. Bedeutet, trachte danach, dass Jesus Herr ist. Und was bedeutet das konkret? Herr über deine Zeit. Herr über dein Geld. Herr über deine Gefühle. Herr über deinen Körper. Das macht er praktisch. Das will ich heute noch kurz ausführen. Herr über deine Zeit. Herr über dein Geld, Herr über deine Gefühle, deinen Willen, deinen Verstand, Herr über deinen Körper, Herr über deine Leidenschaften. Lukas 12, lest doch mal diesen Text mit mir, das ist die Parallelstelle zur Bergpredigt vom Sorgen. Und dann fände ich es toll, wenn wir heute Nägel mit Köpfen mal wieder machen und ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, Gott ist gnädig mit uns und er hilft uns, neue Schritte zu gehen. Er sagte aber zu seinen Jüngern, er sprach zu seinen Jüngern, deshalb sage ich euch, wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Wollen wir es vielleicht mal gemeinsam lesen? Ja?
Er sprach aber zu seinen Jüngern: Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für das Leben, was ihr essen, noch für den Leib, was ihr anziehen sollt. Das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Betrachtet die Raben, die nicht säen noch ernten, die weder Vorratskammer noch Scheune haben, und Gott ernährt sie. Wie viel seid ihr mehr als die Vögel? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Wenn ihr nun auch das Geringste nicht könnt, warum seid ihr um das Übrige besorgt? Betrachtet die Lilien, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht und spinnen auch nicht. Ich sage euch aber, selbst Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht bekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott das Gras, das heute auf dem Feld steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wie viel mehr euch, Kleingläubige. Und ihr, trachtet nicht danach, was ihr essen oder was ihr trinken sollt, und seid nicht in Unruhe, denn nach diesem allen trachten die Nationen der Welt. Euer Vater aber weiß, dass ihr dies benötigt. Trachtet jedoch nach seinem Reich, und dies wird euch hinzugefügt werden. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater wohlgefallen, euch das Reich zu geben. Verkauft eure Habe und gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz in den Himmeln, wo kein Dieb sich naht und keine Motte zerstört. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Halleluja. Amen. Ich glaube, wir haben hier am Ende die Empfehlung von Jesus und die, ja, eine echte Wegweisung. Er sagt, wo euer Schatz ist, wird auch euer Herz sein, und ihr könnt entscheiden, wo euer Herz ist. Das ist die einfache Logik des Himmelreiches, die für uns in der materialistischen Welt nicht so ganz einfach ist, die wir nicht so gerne hören. Aber das ist die Logik von Jesus. Er sagt, du entscheidest, wo dein Herz sein wird. Und du entscheidest das, indem du entscheidest, wo deine Schätze sind. Wo ist das, was dir wertvoll ist? Und dann sagt er, ich mache euch Mut, ich lade euch dazu ein, sammelt euch Schätze im Himmel. Zahlt auf euer himmlisches Bankkonto ein, sammelt euch dort Schätze, dann wird auch euer Herz dort sein. Und eine sehr radikale Empfehlung, er sagt, verkauft eure Habe, gebt Almosen, macht euch Beutel, die nicht veralten, einen unvergänglichen Schatz. Und ich glaube, ich bin so ein Praktiker. Jesus will, dass wir ganz praktische Entscheidungen treffen. Er hat zu dem reichen Jüngling ganz praktisch gesagt, was muss ich tun? Gib alles auf. Ich glaube, dass wir zu diesen vier Bereichen, ich habe vier Bereiche mir rausgesucht, wie können wir es schaffen, dass wir wirklich Gottes Königreich zur ersten Priorität in unserem Leben machen. Jetzt wäre nochmal meine Frage, gibt es jemanden, der sagt, ich möchte das eigentlich wirklich, zuerst nach dem Reich Gottes trachten? Das ist ja ein ganz schönes Risiko. Du darfst dir das auch gerne nochmal überlegen, ob du wirklich so radikal sein willst. Jesus sagt, das Reich Gottes funktioniert ja so, du musst erstmal diesen Schatz im Acker finden. Und wenn du so begeistert bist von dem Schatz, dass du sagst, den muss ich haben, dann gehst du hin und verkaufst alles, was du hast.
Und ich bin immer ganz vorsichtig. Ich will niemanden dazu bringen, alles zu verkaufen, was er hat. Das ist so ein bisschen Scientology-mäßig. Verkauf alles, was du hast und du weißt gar nicht, wofür. Jesus möchte, dass du erst den Schatz seiner Liebe gefunden hast. Und wenn du weißt, ich möchte das, ich möchte dieses Leben. Und das ist eigentlich, worum wir kämpfen. Auch Paul, auch ich. Zu sagen, Herr, wir haben es begriffen, wir möchten dieses Leben haben. Zu sagen, okay, wie kann es klappen, dass das Königreich Gottes wirklich die oberste Priorität ist. Wir sollen nicht danach trachten, was wir essen oder trinken oder anziehen. Jesus sagt, wir können ganz praktische Entscheidungen treffen. Und ich fange an mit unserer Zeit. Wenn du willst, dass du zuerst nach dem Reich Gottes trachtest, heißt es, dass Jesus König über deine Zeit ist. Amen. Und du hast, genau wie ich, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und wenn Jesus König über deine Zeit ist, ich weiß nicht, wie oft ich in meinem Leben schon da gesessen habe mit einem weißen Blatt Papier und ich habe mir einen Tag oder zwei oder drei im Gebet genommen und habe gesagt, Herr, was sind deine Prioritäten? Dazu möchte ich dir heute Mut machen. Nimm dir ein weißes Blatt Papier und nimm dir Zeit für Gott. Und dann fragst du, Herr, wie soll ich meine Zeit einteilen? Und dann gehst du einen radikalen Schritt. Ich würde jedem empfehlen, ein radikaler Schritt zu entscheiden. Ich möchte, dass Jesus König über meine Zeit ist, wenn du ihm mal einen ganzen Tag gibst. Kannst du dir vorstellen, wie das aussieht? Wenn du eine Entscheidung triffst und sagst, Gott, ich gebe dir mal einen ganzen Tag. Ich gebe dir einen Tag, wo ich nur Zeit mit dir verbringe. Ich glaube, dass so eine Entscheidung eine Änderung einleiten kann. So habe ich es immer wieder bei mir erlebt. Wenn wir sagen, Herr, ich habe so viel zu tun, ich habe so viel zu tun, ich muss dies, ich muss jenes machen. Du triffst die Entscheidung und sagst, Herr, ich gebe dir mal 24 Stunden. Ich fahre irgendwo hin, nehme mir Zeit, nehme mir eine Bibel mit, nehme mir vielleicht Lobpreismusik mit, geh spazieren und sag, Gott, ich gebe dir einen ganzen Tag. Wer hat sowas schon mal gemacht? Es gibt ein paar. Wem hat das geschadet von euch? Wem hat es gut getan? Das sind 100% der Hände, die oben gewesen sind, von denen, die das auch gemacht haben. Das ist eine starke Erfahrung, oder? Selbst wenn du jetzt nicht den Himmel offen gesehen hast und die Engel auf und niedersteigen, spürst du in deinem Geist, das war irgendwie wichtig. Das ist wichtig, das ist ein ganz wichtiger Moment in deinem Leben. Wenn du mal sagst, ich gebe Gott meine Zeit. Das ist eine ganz wichtige Entscheidung. Und diese Zeit, die darfst du so verbringen, dann mache ich dir Mut, dass dir das richtig Spaß macht. Wenn du sagst, ich gehe so gerne im Spreewald rudern, dann such dir doch ein Haus im Spreewald, oder wie nennt man dieses Kahnfahren, such dir ein Haus im Spreewald und dann verbringst du dort einen Tag und du gehst mit Jesus dort eine Spreewaldfahrt machen. Und nimmst deine Bibel mit. Du musst jetzt nicht denken, ich muss, wie wir mal in Korea gesehen haben, ich muss 24 Stunden kniend an einer Stelle sitzen in einem kleinen Kämmerchen. Ja? Du darfst diese Zeit nehmen an einem Ort, wo es dir richtig, richtig gut geht. Du darfst sagen, ich gebe 24 Stunden mit Jesus, gebe ihm meine Zeit. Und ich sage, Jesus, du sollst Herr sein über mein Leben. Und dann nimmst du dieses weiße Blatt Papier und sagst, Herr, wie soll ich Zeit einteilen mit dir zusammen? Wo willst du mit mir Zeit haben? Wo sind Prioritäten in meinem Leben? So fängt das an, dass du Gott deine Zeit gibst. Wie ist es mit dem Geld? Jesus war ganz wichtig herauszustellen, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen. Und auch dort hat er gesagt, wenn du eine Entscheidung treffen willst, dann mach sie radikal. mach sie klar. Und es war keine Seltenheit, dass er diesen Satz gesagt hat, gib alles weg, was du hast. Wenn du ein Problem hast, zwei Herren zu dienen, dann mach mal was Radikales. Ich erzähle euch eine Geschichte von mir, vielleicht habt ihr sie schon mal gehört. Ich hatte gerade so ein bisschen mehr als 1000 Euro gespart, weil wir ein neues Auto brauchten. Ich glaube, ich habe sie hier schon mal erzählt, aber ist nicht schlimm. Ein bisschen mehr als 1000 Euro gespart, nachdem uns unser Multivan geklaut worden war. War 2008, 2009 irgendwie in dieser Zeit. Und dann dachte ich, Mensch, für 1000 Euro muss ich doch gebraucht irgendwie demnächst irgendwas kriegen. Ein Familienbus wäre dabei noch nicht rausgesprungen, aber wenigstens irgendein Auto. Immer wieder in meinem Leben habe ich festgestellt, dass Jesus die Frage stellt, ist das Reich Gottes die oberste Priorität oder Geld? Machst du dir Sorgen um dein Geld oder machst du dir Sorgen um mein Königreich? Und er will es wissen. Und er sagt dann, okay, beweise es, dass du mir vertraust. Und er sagte, das war Ende des Jahres 2009, sagte, okay, jetzt hast du alles Geld gespart, gib das komplette Geld als Opfer. Gib das komplette Geld. Hatte ich vorher noch nicht gehört. Er sagte, 1000 Euro, komplett, gib alles weg. Kam mir damals ziemlich viel vor und ich dachte, Herr, das ist fies. Wir wollten ein neues Auto kaufen. Der Herr sagt, vertrau mir, gib alles weg. Tatsache ist, dass ich zwei Monate später oder schon einen Monat später von Jesus 3000 Euro insgesamt geschenkt bekommen habe, um ein neues Auto zu kaufen. Nachdem ich das gegeben habe, so arbeitet er. Aber erst, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt. Erst, wenn das Weizenkorn in die Erde fällt und stirbt, kann es viel Frucht bringen. Und Gott ist immer wieder einer, der sagt, gib das hin. Lass es los. Du sagst, ich habe nicht genug Zeit. Und er sagt, gib mir mehr. Gib mir einen ganzen Tag. Du sagst, einen ganzen Tag kann ich mir nicht leisten. Sagt er, gib mir 3 Tage. Du sagst, 3 kann ich nicht. Sagt er, gib mir 7. So habe ich Jesus kennengelernt. Wenn du anfängst, mit ihm zu diskutieren, sagt er, gib mir alles. Wenn du mir vertrauen willst, gib mir dein ganzes Leben. Und er sagt in Lukas 14, niemand kann mein Schüler sein, der nicht bereit ist, allem zu entsagen, was er hat. Vielleicht machst du es nochmal dran. Lukas 14, Vers 33, meine ich, ist es. Und die folgenden. Mach du mal Lukas 14, 33 dran. Das ist eine Grundlehre vom Evangelium. Habe ich mir richtig gemerkt. Keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, kann mein Jünger sein. Jesus sagt, wenn du willst, dass ich dein König bin, dann musst du radikale Entscheidungen treffen. Dann musst du radikale Entscheidungen treffen. Und ich sage euch, ich bin mir wirklich zu 100% sicher, es gibt keine Abkürzung. Wir können beten, Herr, ich will mir keine Sorgen mehr machen. Herr, ich möchte ja so gerne, dass du die Kontrolle hast in meinem Leben. Jesus wird praktisch. Der sagt, okay, du willst, dass ich die Kontrolle habe in deinem Leben? Okay, dann gib sie mir. Dann gib mir die Kontrolle. Und das hat praktische Auswirkungen. Gib mir deine Zeit. Gib mir dein Geld. Du wirst es nicht schaffen, Gott zu vertrauen, dass er dein Versorger ist, wenn du nicht mal kühne Schritte gehst. Dass du wirklich was aufgibst. Wirst du nicht schaffen. Du wirst immer sagen, ja, ich bin ja selber mein Versorger oder die Rente oder sonst was. Und dann wirst du immer Angst haben, was ist, wenn dieses Wirtschaftssystem komplett zusammenbricht? Was dann? Was ist, wenn alle Rentenkassen komplett zusammenbrechen oder die Versicherungen nicht zahlen oder was auch immer? Und Jesus will, dass wir keine Angst vor dem morgigen Tag haben. Er will uns frei machen. Amen. Könnt ihr das so ein bisschen ahnen? Jesus will wirklich, dass wir keine Angst haben. Er sagt, fürchtet euch nicht, vertraut mir, sorgt euch nicht um den morgigen Tag. Und da sagst du, ja, aber Herr, das ist so schwer. Und er sagt, ja, weißt du warum? Weil dein Herz an den irdischen Dingen hängt. Und dann sagst du, ja, aber Herr, das ist so schwer. Und dann sagt er, ja, dann gib es doch auf. Und dann sagst du, ja, aber. Da müssen wir den Heiligen Geist um Hilfe bitten. Herr, hilf mir, alles aufzugeben. Da haben wir uns mal taufen lassen, oder? Und haben wir gesagt, Herr, ich verzichte auf all meine Rechte. Okay, ich lasse euch mit dem Mammon in Ruhe. Wir brauchen da die Hilfe des Heiligen Geistes. Aber ich sage euch, es ist die größte Festung in Europa und in Nordamerika. Es ist das größte Hindernis für die Ausbreitung des Reiches Gottes in Europa und Nordamerika. Der Materialismus. Du hast es am Rest der Welt nicht. Aber hier ist es das Ding. Und selbst Leute, die aus der Untergrundkirche in China kommen, sagen, sobald sie in Deutschland gelebt haben, sie haben gemerkt, wie schwer es ist, brennend im Geist zu sein, dem Herrn zu vertrauen, mit dieser kompletten materialistischen Sicherheit. Wenn wir das Reich Gottes kommen sehen wollen, dann müssen wir dort Freiheit erleben. Wir müssen dort Sieg erleben. Gib Jesus deine Leidenschaft, gib Jesus deinen Körper. Das ist noch ein Punkt. Ich habe in die Bergpredigt reingeguckt und er sagte, wie sammelt man Schätze im Himmel? Und so kam ich drauf. Schätze im Himmel, sagt er, wenn wir zum Vater im Verborgenen beten, wenn wir Zeit im Gebet verbringen. Schätze im Himmel sammeln wir, wenn wir Almosen geben. Und Schätze im Himmel sammeln wir auch, wenn wir im Verborgenen fasten. Ist auch ein Lieblingsthema der westlichen Kirche, der materialistischen Kirche, Fasten. Also ironisch gemeint. Alle europäischen und nordamerikanischen Pastoren, wir haben gute Ideen, warum Jesus auch ohne Fasten uns segnen kann. Komischerweise sind wir bloß nicht so besonders gesegnet. Und Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr fastet, dann fastet so, dass euer Vater im Himmel es sieht. Fasten und beten, um Vollmacht über Dämonen zu haben. Der Herr möchte uns Gnade geben. Das Fasten ist eine Disziplin, ist sehr radikal. Ich frage jetzt mal nicht, wer schon gefastet hat, aber die Entscheidung ist genauso wie mit dem Geld. Jesus ist sehr radikal. Er sagt, du willst, dass ich Herr über deinen Körper bin. Du willst, dass das Königreich Gottes in dir regiert. Manche Leute, die kämpfen damit noch, dass sie Zigaretten oder sonst was oder die brauchen jeden Abend ihr Bier oder die brauchen sonst was. Und Jesus sagt, ich schlag dir was vor. Nimm einfach gar nichts zu dir. Null. Iss einfach nichts. Kannst auch mal einen Tag nichts essen und nichts trinken. Oder Esther hat es 3 Tage gemacht. Ich noch nicht. Aber mach's einfach radikal. Verzichte auf alles. Verzichte mal auf alles. Und du wirst merken, dein Körper, der wird ungefähr nach der Hälfte des Tages rebellieren. Ist völlig normal. Und dein Kopf kriegt vielleicht Kopfschmerzen. Völlig normal. Und du kannst Wasser trinken. Und das Wasser sagt, okay, es war Wasser, aber ich brauche was zu essen. Und dann triffst du eine Entscheidung. Du kannst üben, du kannst anfangen mit einem halben Tag, ist gestattet. Aber die Entscheidung, die du triffst, ist, dass du sagst, und wenn mein Körper sagt, ich brauche was zu essen, mein Geist sagt, nein. Mein Geist sagt, ich brauche Jesus. Da fängt ein Kampf an. Mein Geist sagt, ich brauche Jesus, mein Körper sagt, ich brauche ein Steak. Und mein Geist sagt, du brauchst kein Steak. Und Fasten ist die Übung, Jesus zum König über deinen Körper zu machen. Ja? Wenn du mal anfängst, das zu üben, du machst deine Erfahrung. Viele Leute mal einen guten Tag, mal einen schlechten Tag. Ich will euch heute Mut machen, lass uns anfangen, das zu üben. Lass uns anfangen, das zu üben. Wir müssen ja nicht die Weltmeister im Fasten werden, ja? Wir müssen jetzt, also Wettkampf. Aber Jesus geht davon aus, dass seine Nachfolger fasten. Amen? Amen. Das ist eine gute biblische Lehre. Wenn du die Bergpredigt liest, da sagt er, wenn ihr fastet, und er redet so, als ob es völlig normal ist, so zu fasten, wie man betet. Und du musst dir mal vorstellen, als Christen, wir sagen, also Fasten, nee, nicht für mich. Stell dir mal vor, ein Christ sagt, beten, nicht für mich. Also Jesus nachfolgen, ja, aber also beten jetzt nicht für mich. Ist bei uns mehr verbreitet, oder? Dass wir beten auch manchmal, oder? Und Jesus behandelt Beten und Fasten genau gleich. Und sagt, wenn ihr betet, macht das so. Und wenn ihr fastet, macht das so. Auch, das sage ich auch zu mir. Ich bin nicht besonders gut im Fasten im Moment. Ganz ehrlich. Ich habe überhaupt keinen Bock darauf. Ich habe es am Anfang des Jahres geschafft, 3 Tage zu fasten. Und dabei habe ich nicht nur Wasser getrunken, sondern auch Orangensaft und Multivitaminsaft. Ganz ehrlich. Aber es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich mehr gefasst und hatte mehr Gnade. Das ist ein Projekt der Gnade. Du kannst diese Gnade nehmen und ich will mich danach ausstrecken. Wir sagen, ja Herr, auch diese Sache. Jesus, du sollst der König sein. Du sollst der König sein über meinen Körper, über meine Zeit und über mein Geld. So, ihr Lieben, jetzt habe ich noch was Ermutigendes euch mitgebracht und dann mache ich Schluss. Wie ist die Zeit? Das hier, der Andreas, der geht mal rum und ich schenke euch ein schönes Blatt Papier mit Bibelworten. Keine Sorge, steht da oben drüber. Keine Sorge. Weil ich glaube, was wir dort hatten, seid nicht in Unruhe über das, was ihr essen und trinken sollt. Diese Sorgen sind doch das, was uns irgendwie so fast am meisten abhalten davon, dass Menschen sich Sorgen machen. Übers Geld oder Sorgen über deinen Zeitplan oder Sorgen über deine körperlichen Beschwerden. Und ich habe hier ein ermutigendes Papier zusammengestellt, was du dir gerne zu Hause gegenüber der Toilette anhängen darfst, wenn du willst. Und wenn du möchtest, du kannst das mal ausprobieren, darfst du dir jeden Tag einmal das mit mir zusammen üben. Also jetzt machen wir es einmal, du darfst das jeden Tag einmal lesen, wenn du es irgendwo hinhängst. Hat noch nicht jeder eins bekommen, da waren zu wenig ein bisschen. Andreas, hast du noch welche? Noch ein paar? Nur noch eins? Okay, dann habe ich ein bisschen wenig gemacht. Dann müsst ihr euch die gegenseitig nochmal kopieren. Wer hat alles keins bekommen? Gibt es jemanden, haben wir spontan jemanden wie Max? Könntest du nochmal ins Büro gehen und noch ein paar Kopien machen? Dann könnt ihr euch die nachher noch nehmen. Jetzt müsst ihr mal mit mir reingucken. Die es haben. Wir lesen das einmal laut vor. Und die anderen können zuhören, die keinen Zettel haben. Das klingt so. Keine Sorge. Seid ihr dabei? Ja, habt ihr alle? Ich bin um nichts besorgt, sondern in allem lasse ich durch Gebet und Flehen meine Anliegen mit Danksagung vor Gott kund werden. Mein Leben ist in Gottes Hand und er vergisst mich niemals. Gott ist der allerbeste Vater, von dem nur gute Gaben und vollkommene Geschenke kommen. Jesus hat nur gute Pläne und Gedanken für mich und will mir eine geniale Zukunft geben. Egal, ob ich mal durchs Wasser oder durchs Feuer gehen muss, er ist immer bei mir und verlässt mich nicht. Ich vertraue auf den Herrn mit meinem ganzen Herzen und verlasse mich nicht auf meinen Verstand. Auf all meinen Wegen erkenne ich nur ihn, und er selbst wird meine Pfade ebnen. Alle meine Sorgen werfe ich auf den Herrn, denn er ist besorgt für mich. Ich mache mir keine Sorgen darüber, was ich essen oder trinken oder anziehen soll, denn mein Vater weiß, was ich benötige, schon bevor ich ihn bitte, und er sorgt für mich. Ich trachte zuallererst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles, was ich sonst noch brauche, wird mir hinzugefügt. Ich mache mir keine Sorgen um den morgigen Tag, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Also mich macht das fröhlich. Ist das für jemanden beängstigend? Oder macht es noch jemand fröhlich? Wie geht's euch damit? Fröhlich? Macht euch fröhlich? Die Mehrheit? Das ist doch so gut. Gott ist der allerbeste Vater. Mein Leben ist in Gottes Hand. Er vergisst mich niemals. Zu jedem Einzelnen, was wir gesagt haben, gibt es Bibelstellen, sind dahinter geschrieben. Es ist so gute Nachricht und wir dürfen uns entscheiden. Wir sind Kinder des allerbesten Papas. Kinder des allerbesten Papas. Und wir dürfen sagen, Herr, du sollst unser König sein. Du sollst regieren über meine Zeit, über mein Geld. Und ich weiß, wenn du mich bittest, mein Geld wegzugeben, meine Zeit wegzugeben oder auch meinen Körper, mein Leben hinzugeben, es ist gut, es ist gut, es ist gut. Amen. Er meint es gut mit uns, er ist ein guter Papa. Komm, lass uns dafür nochmal beten und dann übergebe ich wieder an Paul. Halleluja. Oh, du guter Heiliger Geist, lieber Vater, Jesus, ich danke dir, dass du deine Hände hast durchbohren lassen, um für uns den Preis zu bezahlen. Ich danke dir, Herr, dass du dein Blut vergossen hast, um uns zu erlösen und um uns zu deinen geliebten Kindern zu machen. Und Vater, du willst nicht, dass wir uns Sorgen machen oder mit Ängsten belastet sind. Du willst, dass wir dir vertrauen. Und Vater, ich bete, hilf uns allen dabei, dass wir heute wieder einen ganz neuen Blick auf deine Güte, auf deine Stärke auch, auf deine Freundlichkeit tun können, Herr. Öffne unsere Augen, Herr. Öffne unser Herz, Jesus. Ich bete, lass uns deine Stimme hören. Lass uns einen Blick in deine Augen tun. Dass wir dann bereit werden, dir die Dinge gerne hinzugeben, Herr. Unsere Zeit, unser Geld, unsere Seele und unseren Leib. Wir geben es dir, Jesus. Wir vertrauen dir, Herr, dass du es wohl machst, Herr. Dass unser Leben Sinn macht in deiner Hand und dass es viel Frucht bringt. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Vater.